Im Grunde ist es auch das Panorama, was mich nach Hamburg gezogen hat. Ich habe mich dafür entschieden, nach Hamburg zu kommen, aus vielen Gründen. Aber ein Hauptgrund war die schiere physische Schönheit dieser Stadt, die sich mir enthüllte, als ich ein Interrail-Ticket reisender Jugendlicher war, der in der Jugendherberge am Stintfang übernachtete, mit Blick auf die Landungsbrücken. Und ich war so in 8 anderen Jugendherbergen in deutschen Großstädten, um das wirklich zu vergleichen. Und es gibt nirgendwo sonst einen annähernd imposanten, befriedigenden Anblick, der so voller Verheißung und Symmetrie und purer Schönheit ist. Die Hamburger Schule ist im Grunde auch so eine Art Selbstbehauptung. Man will nicht mehr das deutsche So und So sein. Man will jetzt relevante Musik für jetzt und für alle, die hier rumstehen, machen. Ich bin wirklich absolut wissenschaftlich orientiert, komplett anti-esoterisch, aber Lieder sind Magie. Lieder sind Zaubersprüche, die funktionieren und jeder hat das selbst erlebt. Du wachst auf, du fühlst dich mies, du hörst dein Lieblingslied, auf einmal fühlst du dich großartig, auf einmal fühlst du dich zuversichtlich, voller Tatendrang. Vor 2 Minuten hast du dich noch nicht so gefühlt, aber das Lied, was du gehört hast und volle Pulle abgespielt hast, hat den Unterschied gemacht. Hat dich erfüllt mit einer unsichtbaren Kraft. Wo kam diese Kraft her? Hat es irgendwie aus der Luft gezogen oder so? Was weiß ich? Auf einmal ist diese Kraft in dir.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier, jetzt.
Heute bei mir zu Gast ist der Musiker und Entertainer Bernd Begemann. Moin, moin.
Hallo.
Du bist 1962 in Braunschweig geboren und in Bad Salzuflen aufgewachsen. Erste musikalische Erfolge hast du ab 1987 mit deiner Band Die Antwort verbucht. Du hast dich zu einer bedeutenden Persönlichkeit der Hamburger Musikszene entwickelt und giltst als Mitbegründer der Musikbewegung Hamburger Schule. Dein aktuelles Album mit deiner Band Die Befreiung ist deine sage und schreibe 30. Platte. Du bist Vater einer Tochter und wohnst in Hamburg-Stellingen, Eimsbüttel-Nord. Man verbindet dich ja eher mit St. Pauli. Mittlerweile wohnst du aber eben in Eimsbüttel-Nord oder auch Stellingen. Ist deine wilde Zeit vorbei?
Ich war nie so wild. Ich mochte immer gern schöne, süßliche Dinge. Also ich habe nie Sinn darin gesehen, Sachen zu zerschlagen oder so. Ich dachte, wenn da irgendwas ist, was mich stört, ist mein erster Impuls nicht, es zu zerschlagen, sondern es mir näher anzugucken. Abgesehen davon, das Leben auf St. Pauli wirklich toll. Es ist toll aus, ich habe da ungefähr, 4, 5 Jahre gelebt, aber irgendwie, Leute können mir das bestimmt bestätigen und meine Freunde auf St. Pauli, die dort nicht weggezogen sind, klagen sehr oft über all die Harley-Wochenenden oder die Schlagermoves. Für mich war der Ausschlag wirklich dort wegzuziehen, dass ich während eines Schlagermoves vor die Tür getreten bin und vor mir hockten 2 Frauen mit grünen Perücken und unterhielten sich in einem schwäbischen Akzent und kackten, ich kann es nicht anders sagen, am helllichten Tag vor meine Wohnungstür und fand es witzig. Und ich dachte mir, in eurem miesen Dorf traut ihr euch nicht mal bei Rot über die Ampel zu gehen.
Es gibt keine Ampel auf dem Dorf.
Oder ich in meiner Vorstellung schon.
Ja.
Und oder ihr traut euch nicht bei Gelb zu fahren, aber hier benehmt ihr euch einfach wie Patienten aus der Irrenanstalt und findet das witzig in meiner Nachbarschaft. Aber dann habe ich gesehen, dass das irgendwie mehr Leute waren als ich und dass ich keine Chance habe gegen die. Und dann ich habe langsam den Rückzug angetreten. Es gibt natürlich immer noch schöne Stellen auf St. Pauli und ich möchte die Zeit nicht missen. Und man oszilliert immer um St. Pauli herum. Es ist immer da auch in der Vorstellung, auch wenn man jetzt in Eimsbüttel Nord lebt, man denkt an St. Pauli ab und zu. Ich könnte da und da hin. Oder im Komet ist bestimmt wieder was los heute oder so.
Was sind denn die schönen Stellen von St. Pauli, an die du dann gerne denkst, neben dem Komet?
Ich hoffe, dass das ja nicht so viele Leute hören, dass ich jetzt nicht meine Lieblingsplätze kaputt mache dadurch. Ich mag gern diesen Hochwanderweg hinter dem Bernd-Nocht-Institut. Hotelhafen Hamburg, wenn man hinter der Sonnenterrasse rechts einbiegt, hat man so einen wunderschönen Streifen, wo fast nie einer lang geht. Das ist der schönste Streifen von St. Pauli mit der besten Sicht auf die Landungsbrücken.
Da wird es jetzt zu großen Gedrängel kommen in Zukunft.
Ich glaube nicht, aber wenn drei
Sie
Leute
dir folgen.
Aber die drei Leute, die diesen Podcast hören, die werden nicht weiter stören, schätze ich.
Wenn man an Stelling denkt, dann denke ich zumindest sofort an den Tierpark Hakenbeck.
Ja.
Wann warst du das letzte Mal im Zoo und wie oft gehst du denn da? Oder hat man so eine Anwohner-Eintrittskarte und kann dann da immer hingehen?
Leider nicht. Meine Tochter ist jetzt 18, aber als sie jünger war, bin ich sowas wie zweimal im Jahr mit ihr da reingegangen. Sie fand es toll und es war toll, einen Tag da zu verbringen. Und ich weiß, es gibt viele Diskussionen über Zoos, aber wenn selbst Diane Fossey, die berühmte Primatenforscherin, sagt, dass sie Zoos wichtig findet für den Erhalt bestimmter Spezies, dann... Also Zoos haben auch ihr Gutes, also würde ich allen Kritikern...
Welche Tiere waren denn deine Lieblingstiere? Wen hast du denn am liebsten beobachtet?
Am fasziniertesten war meine Tochter. Ich habe im Grunde meine Tochter beobachtet, wie sie Tiere beobachtet hat. Das ist ja die Freude von Eltern. Für diese Jahre, während ein Kind heranwächst, lebt man durch dieses Kind. Man erlebt Freude nochmal. Man erlebt die Faszination des ersten Entdeckens nochmal. Und irgendwie... Dinge zum ersten Mal zu spüren, zum ersten Mal zu sehen, das ist die wahre Sensation und das vermisst man am meisten, wenn man älter geworden ist. Man vermisst vielleicht auch das Sein, dass der Körper einmal nicht geschmerzt hat irgendwann, aber diese Freude, Dinge zum ersten Mal zu entdecken. Also am fasziniertesten war meine Tochter im Aquarium und ich weiß, wie wir einmal eine Stunde vor dem großen Anaconda-Terrarium waren und das ist wirklich diese riesige Schlange, die, weiß ich nicht, 5-6 Meter lang ist, aber man sieht sie nicht. Und dann sieht man sie doch. Und dann sieht man nur ein kleines Stück von ihr. Und dann sieht man sie ganz. Und dann ist das echt beängstigend. Vielleicht ist sie auch nur 3 Meter und ich übertreibe das in meiner Erinnerung. Aber, also, das war toll.
Wir kommen auch zu tollen Dingen, nämlich zu deinen Lieblingen hier in Hamburg, unsere Schnellfragerunde. Welches ist dein Lieblingsrestaurant?
Das ist ein griechisches Restaurant namens Pano.
Wo ist das?
Das ist bei mir um die Ecke. Ich weiß nicht, wie die Straße heißt. Das ist jetzt direkt am Deckel zur A7.
Mhm.
Bei Pano. Aber es heißt vielleicht noch Akropolis oder so. Und darunter bei Pano... Vielleicht, das hat so einen normalen griechischen Namen wie Akropolis, aber nagel mich nicht fest. Also für uns in der Nachbarschaft ist das
unser Schulsenator, der ehemalige Schulsenator Thies Rabe hat mir hier an dieser Stelle mal erzählt, dass er jeden Freitag zum Griechen geht und immer das gleiche Gericht isst. Hm. Hast du auch so ein Ritual? Also gehst du auch jeden Freitag zum Griechen oder
Nein.
Bist du eher der Dienstagsgrieche-Typ oder?
Keinen festen Tag. Ich weiß nur, dass ich immer nach Moussaka frage und dass Pano mir sagt, dass es nicht da ist. Und das gibt mir jedes Mal ein gutes Gefühl.
Welcher ist denn dein Lieblingsaussichtspunkt?
Ja, diese Stelle hinter dem Bernhard-Nocht-Institut. Mhm.
Also mit Blick über die Landungsbrücken hinweg.
Blick über sozusagen. Die Landung, über alles. Und das ist, im Grunde ist es auch das Panorama, was mich nach Hamburg gezogen hat. Ich habe mich dafür entschieden, nach Hamburg zu kommen, aus vielen Gründen. Aber ein Hauptgrund war die schiere physische Schönheit dieser Stadt, die sich mir enthüllte, als ich ein Interrail-Ticket reisender Jugendlicher war, der in der Jugendherberge am Stintfang übernachtete, mit Blick auf die Landungsbrücken. Und ich war so in 8 anderen Jugendherbergen in deutschen Großstädten, um das wirklich zu vergleichen. Und es gibt nirgendwo sonst einen annähernd imposanten, befriedigenden Anblick, der so voller Verheißung und Symmetrie und purer Schönheit ist. Ich kann es nicht anders sagen.
Welche ist deine Lieblingsstraße?
Sehr unpopulär, aber ich glaube die Mönckebergstraße.
Oh Gott, warum das denn?
Weil man in keiner Straße...
Ich wäre auf jede Straße bei dir gekommen, aber nicht, dass du die Mönckebergstraße
sagst. Ich liebe es, die Mönckebergstraße lang zu gehen, weil die Mönckebergstraße sich ständig verändert. Und wenn du genau hinschaust, das ist wie die Zeitung lesen, finde ich, die Mönckebergstraße lang gehen. Mhm. Zum Beispiel ist das Karstadt Spiel- und Sporthaus jetzt so ein Kulturprojekthaus im weitesten Sinne geworden ist. Mhm. Das sagt dir eine Menge über Dinge, die sich verändert haben.
Welches ist dein Lieblingsmuseum?
Kunsthalle, und zwar die alte.
Welches ist dein Lieblingslied über Hamburg?
Ah, irgendeins von meinen. Wahrscheinlich Häuser von Hamburg.
Häuser von Hamburg. Kommen wir mal in deine Kindheit. Du bist im zarten Alter von 6 Monaten adoptiert worden und in Bad Salzuflen aufgewachsen. Was sind deine frühesten Kindheitserinnerungen?
Ich war in einem Laufstall. Es war Weihnachten. Ich war am einen Ende des länglichen Wohnzimmers und am anderen Ende war die gesammelte Familie mit Großeltern und Tanten und Onkels. Ich will irgendwie zu denen hin und rüttel am Laufstall und der Laufstall kippt um. Alle gucken in meine Richtung und es ist ein Augenblick des Schreckens und der Überraschung. Und das ist ein Augenblick, an den ich mich ganz stark erinnere. Mein Laufstall kippt um und ich, und irgendwas hat sich verändert.
Okay, das ist ja ein bisschen vergleichbar mit deinen Bühnenshows, ne? Also da gucken auch viele Leute zu und du lässt die Sau raus. Ist das vielleicht schon ein früher Hinweis auf deine spätere Showkarriere gewesen?
Ich fand es wahrscheinlich deshalb so eine signifikante erste Erinnerung, weil ich da gesehen habe, dass man Sachen echt ändern kann. Dass man, es ist eine antifatalistische Erinnerung. Es bedeutet, ich bin nicht dazu verdammt, hier festzustecken.
Ja, wenn man das Wort Ostwestfalen ausspricht, und da gehört ja Bad Salzuflen zu, dann ist es im Grunde auch in meinem Kopf so die pure Langeweile. Wie würdest du denn Bad Salzuflen beschreiben? Ich meine, es ist auch noch ein Kurort, wahrscheinlich völlig überaltert. Vielleicht gibt es irgendwie ein Thermalbad. Erzähl mal deinen Blick auf Bad Salzuflen.
Wie hast du das nur erraten? Ja, in der Tat. Der Dreh mit Bad Salzuflen, es gibt warme Quellen. Es gibt mehrere Bad Salzuflen-Hamburg-Verbindungen. Zum Beispiel die Hamburger Polizei schickt ihre Beamten zur Erholung bevorzugt nach Bad Salzuflen. Da gibt es Kontingente. Also die werden dann immer abgestellt. Oh wow, das war echt stressig beim G20-Gipfel. Jetzt komm, machst du erstmal 14 Tage Kur in Bad Salzuflen.
Aber dieser Weg, der ist ja nicht nur einseitig, also von Hamburg nach Bad Salzuflen, sondern es ist sehr auffällig, auch viele meiner Gäste kommt tatsächlich aus diesem Landstrich. Also ja. Frank Spielker von Die Sterne, Gustav Peter Wöhler, der Polizeipräsident, der aktuelle, Falk Schnabel, alle irgendwie um zwischen Bielefeld und Herford irgendwie aufgewachsen.
War mir nicht klar, dass der Polizeipräsident einer von uns ist.
Ja, gibt es denn da so eine Sehnsucht irgendwie, in die Großstadt zu kommen? Raus aus dem Provinzmief?
Natürlich. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass das heutzutage bei Leuten, die jetzt jung sind, nicht so stark ist. Aber als ich jung war, war die Provinz wirklich Provinz. Es passierte kaum was. Und wenn, dann erreicht es die Gegend wirklich 5 Jahre zu spät. Es gab keine. Gott, Männer waren zum Beispiel so schlecht angezogen. Oder niemand sorgte für sich. Also Kultur passierte im Fernsehen und im Radio, aber nicht in den Köpfen, mal so gesagt. Deshalb war da so ein verzweifelter Drang hinter allem, was ich getan habe und was viele von meinen Freundinnen und Freunden und Bekannten taten, irgendwas zu reißen, irgendwas in die Welt zu setzen, was über den normalen Ablauf hinausreicht. Heute ist normal, dass Leute sowas wie 20 Jobs haben, aber zu der Zeit war es so, okay, dein Vater hat eine Autowerkstatt, natürlich hast du auch eine Autowerkstatt. Und das ist jetzt dein Leben. Viel Glück, viel Spaß. Samstag gibt es, einer wird gewinnen. Das ist... Nein, das ist ja schrecklich.
Wann hast du denn das erste Mal das Gefühl gehabt, du müsstest dagegen angehen und eben nicht das machen, was deine Eltern machen?
Ich hatte zum Beispiel einen sehr langen, langweiligen Schulweg. Ich ging sowas wie eine knappe halbe Stunde durch die Felder an einer öden, lauten Bundesstraße entlang. Und das war so trist. Das war so eintönig. Also habe ich begonnen, mir kleine Reime auszudenken und die in meinem Kopf zu wiederholen. Und das war im Grunde der Anfang davon, Lieder zu schreiben und zu erleben, was für eine wohltuende Wirkung diese mantrisch wiederholten Sätze und Reime und kleine Strophen, kleine Refrains hatten. Als ich 9 war, habe ich meiner Mutter ein Lied vorgesungen, was ich selbst geschrieben hatte. Und sie meinte, oh, das hast du aus dem Radio geklaut, oder? Und ich hätte eigentlich sagen können, nein, das habe ich mir selbst ausgedacht. Habe ich aber nicht. Ich dachte, oh, wenn sie findet, das ist so gut wie im Radio, dann kann ich das ja. Das klingt das arrogant wahrscheinlich. Aber das, also danach musste ich nichts mehr wissen. Okay, das ist eine Sache, die ich tue und eine Sache, die funktioniert. Wenn ich meine Mutter überzeugen kann, dann kann ich jeden überzeugen. Ja, meine Mutter war eine sehr kritische Frau.
Hast du eine Erinnerung noch an dein erstes Bühnenerlebnis? Also, dass du auf einer Bühne gestanden hast? War das in der Schule oder wo
ja,
war das?
Ja, natürlich Krippenspiel, sowas. Erzähler beim Krippenspiel.
Und da hast du die Geschichte aber so erzählt, wie sie auch sich zugetragen hat, oder bist du damals schon so ein bisschen aus der Spur geraten?
Ich denke, ich habe das ganz ordentlich gemacht und habe keine agnostischen Einwürfe erlaubt.
Und wann hast du so das Gefühl, also Krippenspiel lässt ja jeder über sich ergehen sozusagen, die Aufregung ist groß so als Kleinkind oder Kind, aber wann hast du gemerkt, es macht mir richtig Spaß, ich brauche das und will das jetzt häufiger?
Ja, ich habe die Schule gewechselt, weil ich meiner ursprünglichen Schule unglaublich viele Probleme hatte. Ein Klassenlehrer, mit dem ich irgendwie so eine Todfeindschaft hatte über 2 Jahre. Und dann gab es eine Schulkonferenz wegen mir. Ich habe die Schule gewechselt. Und in der neuen Schule, die in Herford war, gab es brillante junge Lehrer. Und die haben ein wirklich ambitioniertes Stück gemacht mit der Theater AG, nämlich eine Musical-Version von Kleiner Mann, was nun? Nach Hans Fallada. Und dort habe ich dann also auf der Bühne Friedrich Holländer-Songs gesungen. Und ich merkte, dass alle um mich rum hatten tierisch Lampenfieber, haben sich fast in die, also buchstäblich in die Hose gemacht und sich übergeben und so. Und ich war so, das sind unsere Eltern, die werden uns eh verzeihen. Und das sind unsere sogenannten Freunde, die werden sich eh über uns lustig machen. Also es gibt nichts zu gewinnen und nichts zu verlieren, nehmt euch mal zusammen. Also das habe ich gedacht, ich glaube, das habe ich nicht gesagt. Und dann, ich habe einfach gemerkt, dass für viele Leute war das ein Riesenproblem und Lampenfieber und was ist denn, wenn, was ist denn, wenn ich eine Zeile vergesse? Und ich so, na, dann wiederholst du die Zeile davor nochmal, ist den Leuten echt egal. Also da war ich fast 14 oder so, 15, 13, keine Ahnung, nicht so alt. Aber das, also, es war ja so die Erfahrung, nicht so, oh, ich brenne für die Bühne überhaupt nicht. Es war so, das ist ganz normal für mich. Das ist mein Büro. Mhm.
Wann hast du das erste Mal überhaupt ein Instrument in der Hand gehabt? War es dann die Blockflöte, die alle irgendwann in der Schule in die Hand gedrückt
wahrscheinlich
bekommen haben?
Wahrscheinlich Blockflöte, Glockenspiel, die Grundschulinstrumente. Und dasselbe Glockenspiel, dieselbe Blockflöte habe ich später auch auf Aufnahmen benutzt. Also ich lasse nichts wegkommen. Die Mundharmonika von meinem Vater, auch auf ein paar Aufnahmen. Ja, und dann habe ich die Wandergitarre meiner Mutter bekommen und wie viele Leute Gitarre gelernt durch das Peter Bursch Gitarrenbuch. Aber ich hatte den zweiten Teil. Ich habe nicht mit dem ersten Teil, ich gleich mit dem zweiten Teil angefangen. Der zweite Teil war so, Peter Bursch war eher ein Folky. Das war dann so Fingerpicking. Und die Fingerpickings habe ich dann weniger mit allen Fingern gespielt als mit einem Plektron, was dann bis heute so mein Stil ist, dass ich viele verschiedene Saiten tief und hoch kurz hintereinander spiele, aber mit dem Plektron, nicht unbedingt mit den Fingern. Obwohl, Finger sind dazugekommen. Ich kann viele Sachen nicht auf der Gitarre, aber ich habe oft erlebt, dass super Profi-Gitarristen, die eigentlich alles können, versuchen das nachzuspielen, was ich spiele, und können es überhaupt nicht. Und es ist wirklich mal passiert, dass ich im Studio Musiker das eine halbe Stunde lang gezeigt hat und er hat es einfach nicht Und dann habe ich das selbst gespielt. Und aber ich hätte lieber gehabt, dass es ein Studiomusiker spielt, damit es ordentlich klingt.
Inwiefern hat dich dieser Landstrich Ostwestfalen geprägt? Also gibt es Dinge, wo du sagst, ja, das ist typisch ostwestfälisch an mir?
Eine gewisse Sturheit wahrscheinlich. Ein gewisses, ah, sehe ich es nicht ein. Wieso? Also diese Art. Und wahrscheinlich auch meine Fresssucht.
Wieso sind Ostwestfalen fresssüchtig? Weil immer die, genug die, da war? Die,
auf nein, den Höfen? Eher, weil eben nicht genug da war. So eine bäuerliche Prägung. Und ich bin noch aufgewachsen mit Teller leer essen und so weiter. Eine Sache, die moderne Eltern nie sagen würden.
Das kenne ich auch noch.
Und
schönes Wetter gibt's dann auch noch.
Aber ich finde, das ist jetzt ins Extrem umgefahren. Also ich kann mir vorstellen, dass es moderne Schanzen- oder Ottenser-Eltern gibt, die ihr Kind beknien, doch wenigstens eine Nahrungsmittelallergie zu haben, damit man irgendwas Spezielles machen kann wegen Nahrung. Also so oder so, Nahrung wird immer fetischisiert mit Kindern. Und zu meiner Generation war das so, dass wir über alle Maßen gestopft wurden. Und dieser Generation ist eher das Problem, dass es überspezialisiert wird, Nahrung. Und dass, wie gesagt, dass ich auf dem Spielplatz erlebt habe, wenn ich meiner Tochter mal ein kleines Naschi zugesteckt habe, wie einen Schokokeks, das dann wirklich eine
Aufruhr.
Mutter auf mich zukam. Mir ist schon klar, dass Industriezucker pures Gift ist. Naja, es ist nicht pures Gift, sonst würde das Kind ja tot umfallen. Aber sehen Sie, wie glücklich sie ist? Sehen Sie, wie meine Tochter lächelt und ihre Tochter komplett verkniffen ist wegen ihrer pappigen Dinkelkekse? Also ab und zu mal Naschi, mein Gott, bringt keinen um.
Was ist denn dein Kindheitsgericht so gewesen, was du auf der einen Seite sehr, sehr gerne und dir immer wieder gewünscht hast? Und gab es so ein Essen, wo du gedacht hast, oh bitte das nicht. Bei mir war Schnippelbohneneintopf, das mochte ich nicht.
Och, oh, das Schnippelbohnen ist einer der wichtigsten, Schnippelbohnen ist so ostwestfälisch.
Ich bin ja in der Gegend, also wir sind glaube ich 80 Kilometer auseinander, ich bin noch auf der Niedersachsenseite aufgewachsen.
Wir wären fast welche von euch geworden, aber dir ist klar, weshalb nicht, ne? Weil nach dem Krieg...
Nachdem ihr die Römer da totgeschlagen habt oder nein, später? Nein,
nicht nach dem Krieg, sondern nach dem letzten großen Krieg an dieser Gegend wurden die Landesgrenzen neu gezogen. Und es war für einen kurzen Augenblick unklar, ob Ostwestfalen zu Niedersachsen geschlagen wird oder zu Nordrhein-Westfalen. Und eigentlich, wenn man sich die Landkarte anguckt, sieht es mehr nach Niedersachsen aus. Aber die Leute, die das entschieden haben, dachten sowas wie, ah, lass uns lieber zu Nordrhein-Westfalen, die sind reicher. Niedersachsen, die haben bloß Pferde. Aber Nordrhein-Westfalen, die haben die Kohlebergwerke. Wir sind Nordrhein-Westfalen. Das seid ihr nicht. Guck ich doch mal an. Ihr seid ja rechts in der Ecke. Ja, dann sind wir Ostwestfalen. Na, okay, kommt halt mit. Und so lief das. Oh, Geschichte hier bei eurem Lieblingspodcast.
Ja. So, was hast du gerne gegessen und was weniger?
Oh, okay, kann ich mich also nicht von drücken. Ich habe Schnippelbohnen geschnippelt mit meinem Großvater. Als es passierte, fand ich das langweilig, aber jetzt ist es einer meiner schönsten Erinnerungen. Das ist typisch, ne? So funktionierende Erinnerungen. Mein Lieblingsgericht war eines von Mamis Standardgerichten, nämlich Königsberger Klopse mit viel Kapern. Super pikant. Und ich habe alles gehasst, was in irgendeiner Form mit Rosenkohl zu tun hat. Und das ist bei mir heute noch so, der kleine Rosenkohl kann nichts dafür, aber ich finde, er schmeckt muffig oder wie man damals in der Gegend sagte, schmeckt wie bei Oma unterm Arm.
Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein. So, und dann ging es irgendwann nach Hamburg. Was hast du denn für eine Idee von Hamburg gehabt, bevor du dann hierher gekommen bist? Hast du schon mal irgendwas gehört? Vielleicht auch ist dir Musik aus Hamburg entgegengeschwappt? Also wir schreiben ja da so eher die 80er Jahre. Da war Musik aus Hamburg wahrscheinlich Bert Kempfert und James Last.
Was ja eigentlich die Besten sind. Die sind so toll. Also ich höre immer noch wahnsinnig gerne Bert Kempfert. Das ist so ein... wundervoller Sound und auch rückblickend. Du siehst also, tausend Leute reden über Bert Kaempfert, aber niemand sagt irgendwas Schlechtes über ihn. Außer vielleicht einer Ex-Frau oder so, ich weiß es nicht. Ein echter Gentleman und genialer Musiker. Nichts als Respekt, aber zu der Zeit, ich wusste, dass ich unbedingt in eine Großstadt musste und ich habe alle deutschen Großstädte systematisch gescoutet. Also ich war dort 1 bis 4 Tage jeweils, um mir die Städte anzugucken und um abends auszugehen. Hamburg war am allerbesten, völlig konkurrenzlos. Auf eine Art finde ich das immer noch. All meine Bekannten, die nach Berlin gezogen sind, bedauern das zutiefst. Alle bereuen Berlin, niemand kann zurück wegen der Mietpreisen. Oder weil sie irgendjemand geschwängert haben in Berlin oder wegen geschäftlicher Verpflichtungen. Oh. Jeden Tag schätze ich mich glücklich, in dieser wundervollen Stadt leben zu dürfen.
Haben die Beatles auch eine Rolle gespielt?
Ja, definitiv. Der Beatles-Mythos Alfred Tilsberg und sein Label waren Anlaufpunkt für einen kleinen schrebeligen Indie-Künstler wie mich. Aber auch, dass zum Beispiel Dietrich Dietrichsen sich hier tummelte. Und Dietrich Dietrichsen gab damals die Parolen aus. Er schrieb, glaube ich, noch für eine Zeitschrift namens Sounds und noch nicht für, was dann später wichtiger wurde, diese Zeitschrift namens Specs. Musikjournalismus war unglaublich wichtig. Und so eine Zeitschrift wie Sound, eine Zeitschrift wie Specs, das war sowas wie der Kreml. Das war irgendwie ganz fern, ganz mysteriös und potenziell tödlich. Das entscheidet über unser Leben, aber wir wissen nicht genau, was die Leute antreibt, die diese Entscheidung fällen.
Gerade Musikmedien damals für eine Macht hatten, ne, über den Geschmack und den Trend und den Erfolg von Musikerinnen.
Ja, weil die hatten die Musik gehört und du nicht. Und du wolltest unbedingt die neue Musik hören, aber bis die bei dir ist, dauert es noch 2 Monate. Also musst du den Leuten zuhören, die das schon gehört hatten. Mir hat mal Clemens Grün, der das Kür in der Max-Brauer-Allee geleitet hat, wo man dann so Bands wie Jesus and the Mary Chain mal sehen konnte, zusammen mit 40 anderen Leuten, hat gesagt, so seine Methode war, die neuen heißen Acts nach Hamburg zu holen, war, dass er 3 oder 4 Hamburger Musikjournalisten auf chinesisches Essen einlud und sie so fragte, was denn jetzt im nächsten halben Jahr so angesagt sein würde. Und dann hat er immer schon die heißen Tipps, und dann hat er die gebucht und billig bekommen, weil sie noch nicht berühmt waren.
Wir kommen zu den Fragen der anderen Leute. Hören wir mal rein, was für Fragen hier auftauchen.
Ja, hi, hier ist Markus Schöne von der Pressestelle der Haspa. Mich würde mal interessieren, wann, wie und womit hast du eigentlich da so dein erstes Geld verdient?
Der Banker fragt eine Geldfrage.
Ja, ich hatte ich habe gewohnt, meine erste Wohnung vor einem feuchten Keller und die hat 50 Mark gekostet. Das war ein Zimmer.
Mhm. Wo war das?
Und das war peinlicherweise im Keller einer Eppendorfer Villa in der Innozentiastraße im Innozentiapark.
Die beste feinste Wohnlage.
Die feinste Gegend, der beschissenste Keller. Und im Keller lebten mehrere Randgruppen, Studenten, was weiß ich.
Randgruppen?
Ja. Oder orientierungslose junge Kreative wie moi. Also wenn eine Wohnung nur 50 Mark kostet, brauchst du kein Geld. Und ich habe mich ernährt von dem, was in der Mensa aufs Rücklaufband kam. Ich nahm mir das Essen, was auf dem Rücklaufband in der Mensa war. Das habe ich echt oft gemacht und das war für mich lecker genug. Weil wenn man Anfang 20 ist, dann bringt einen nichts um. Das ist alles, das macht, das war herrlich. Aber dann habe ich mich eingeschrieben bei einer Institution, ich glaube, die gibt es noch, vielleicht heißt die anders, Jobvermittlung vom Arbeitsamt. Da wird man einmal vorstellig, bringt seine Lohnsteuerkarte, seinen Personalausweis mit, dann kommt man in deren Kartei und dann klingelt morgens um 16:30 manchmal das Telefon und dann sagen sie, ja, seien Sie um 6:30 in der Lagerhalle so und so, in der Borsigstraße, was weiß ich, oder irgendwo. Und nehmen Sie auf jeden Fall Ihre Lohnsteuerkarte und feste Schuhe und Arbeitshandschuhe mit. Oh, was muss ich denn da machen? Das wollen Sie gar nicht wissen. Meistens irgendwie Säcke schleppen oder manchmal auch Mülleimer leeren. Manchmal einfach nur so seltsame Jobs wie ein Unternehmer hat hat 10.000 Billig-Walkmans aus China importiert und da ist bei allen das ein Teil kaputt und wir müssen das ankleben, so dass es ungefähr 4 Stunden hält. Und da, damit er das weiterverkaufen kann. Und das habe ich echt lange gemacht, bis ich dann den besten Job aller Zeiten hatte, nämlich Karten abreißen im Passagekino.
Ach, herrlich.
Weil es damals Kino. Das Flaggschiff der Joachim Flebbe-Kette war. Und das hat mir das Leben gerettet, weil, also buchstäblich, also nicht nur, weil es da, es gab gar nicht so viel Geld, aber es war einfach...
Da ist sie wieder, die Mönckebergstraße, fällt mir gerade auf.
Vielleicht ist das ein Punkt, weshalb, ich möchte nicht in der Mönckebergstraße leben, aber ich liebe es, dort lang zu gehen und die leichten Veränderungen zu registrieren. Das ist wie so ein Ali Midgut-Schwimmelbild, so, was hat sich hier verändert? Naja, aber ich dränge das niemandem auf, aber für mich funktioniert das so.
Wir kommen mal zur nächsten Frage.
Lieber Bernd Begemann, hier ist Mariam Blumenthal, Landesvorsitzende der Grünen. Ich würde gerne von Ihnen wissen, wie viele Instrumente besitzen Sie eigentlich?
Wenn ich mein Glockenspiel aus der Grundschule und so weiter und meine Billigmelodika dazu rechne, würde ich sagen 20.
Okay. Wie viele unterschiedliche? Also hast du, keine Ahnung, 18 Gitarren und dann eben...
Nein, sowas wie 7 Gitarren und dann so Instrumente wie Tambourine, Mundharmonikas, Blockflöten, Perkussion. Zählt eine Drummaschine als Musikinstrument?
Das musst du sagen, ich glaube ja.
Ich sage ungefähr 20. Vielen Dank für die Frage.
Du hast ja vorhin schon das Kia beschrieben, wo du möglicherweise Jesus and the Mary Chain gesehen hast. Ostwestfalen können ganz häufig wirklich mit unglaublich guten Banderlebnissen prahlen, die sie in ihrer Jugend hatten. Also Nirvana hat vor 40 Leuten gespielt im Forum in Enger. Oasis haben sehr früh dort schon Konzerte gespielt. Dann in den 90er warst du ja schon lange in Hamburg. Aber kannst du dich auch an so ein Konzert erinnern? Weil Ostwestfalen war halt sehr beliebt bei englischen Bands, weil halt sehr viele Soldaten dort stationiert waren. Und die Region ist, glaube ich, auch sehr geprägt worden über den Radiosender BFBS.
Ja, absolut. Sehr anglophile Gegend und auch sehr viel Fraternisierung zwischen Engländern und Einheimischen. Und zu der Zeit, Musik kam von über dem Ozean. Musik kam aus England oder aus den USA. Wir haben nicht wirklich wahrgenommen. Zur selben Zeit gab es auch tolle Musik in Frankreich und Italien und Spanien. Haben wir nicht wirklich registriert. Und generell, all die Gegenden in Deutschland, wo britische Soldaten stationiert sind, sind anglophil. Und alle Gegenden, wo amerikanische Soldaten stationiert waren, sind wirklich amerikanophil. Also ich habe immer gesehen, dass die Bands aus Süddeutschland wollten immer ZZ Top und Kool & The Gang sein. Und Bands aus dem Norden wollen eher sowas wie der letzte Londoner Hype sein. Die Hamburger Schule ist im Grunde auch so eine Art Selbstbehauptung. Man will nicht mehr das deutsche So und So sein. Man will jetzt relevante Musik für jetzt und für alle, die hier rumstehen, machen. Kleiner Exkurs. Du hast völlig recht. Ich war so schon, als die coolen Bands ins Forum Enger kamen, war ich schon weg. Meine Venue war in Herford, ein ehemaliges Kino namens Scala, da habe ich dann Dexys Midnight Runners gesehen, die Mekons. Ich habe Duff gesehen, als sie noch zu dritt waren, Dead Kennedys und. Ich habe Himmelherrgott, Tote Hosen gesehen, als sie noch ZK hießen. Musik fand ich nicht so gut, aber ich fand gut, als Campino hat sowas wie so einen 10-minütigen Wutanfall gekriegt und gesagt, ich bin der härteste Punk überhaupt. Ich bin viel härter als ihr. Ich war von Anfang an dabei. Das könnt ihr nicht von euch behaupten. Und so 10 Minuten lang, ich dachte, das ist unterhaltsam.
So, und trotzdem bist du der deutschen Musik irgendwie verfallen.
Das sehe ich eben nicht so, dass es deutsch ist. Also in der deutschen Anführungsstrich, nicht? Nenn es muttersprachlich, nenn es hiesig. Es ist
hiesig.
Also ich habe auf Songs auf Englisch geschrieben und dann habe ich sie Leuten vorgesungen und ich kam nicht drüber weg, was für eine absurde Situation das ist. Er versteht die Hälfte meiner Worte nicht. Ich kann nicht gut genug Englisch, um mich wirklich tiefenscharf auszudrücken. Dann habe ich mal auf meiner Muttersprache geschrieben und dann, wie entzückt war ich, als ich das Entsetzen in den Augen meiner Zuhörer bemerkte. Das macht viel mehr Spaß. Du kannst Leute direkt erwischen, wenn du zu ihnen in derselben Sprache sprichst, in der sie träumen und denken. Das ist, ich wehre mich gegen alle Leute, die da irgend so eine patriotische Sache draus machen wollen. Du willst einfach als Künstlerin willst du eine Wirkung erzielen. Du willst sofort bei den Leuten sein. Im Grunde, dir ist bewusst, dass da ein Riesenabstand ist zwischen Menschen. Wieso machst du im weitesten Sinne überhaupt Kunst? Du willst diese Entfernung überwinden. Du willst bei den Leuten sein, die dir distanziert gegenüberstehen. Du willst einen Sprung ausführen und deine Kunst, deine Lieder, das ist dein Stab-Hochsprungstab. Damit versuchst du dorthin zu kommen.
Herrlich. Mit dieser Leidenschaft bist du dann auch Mitbegründer der Hamburger Schule geworden. Oder zählst du zu den Mitbegründern der Hamburger Schule? Was ist denn in drei Sätzen mal überhaupt die Hamburger Schule?
Ja, es gab jetzt gerade eine Doku und ich bin der Macherin der Doku dafür dankbar, dass sie das Thema überhaupt wieder aufs Parkett gebracht hat. Und dass wir jetzt versuchen, das... Ich finde, wir müssen das wirklich mal definieren. Also der Doku habe ich unter anderem vorzuwerfen, dass sie sich nicht wirklich bemüht, das zu definieren. Und
Holen wir jetzt hier nach.
Ja, und ich bemühe mich im Grunde schon seit 30 Jahren, das zu definieren. Ich weiß, dass viele Leute, die irgendwie in dieser Hamburger Szene Anfang der 90er involviert waren, die dort mitgemischt haben, die auch Musik veröffentlicht haben, die Vorschläge, ästhetische Vorschläge gemacht haben im Grunde, dass die immer sich ein bisschen distanzieren davon. Ich habe das nie von mir gewiesen, wenn Leute mich darauf angesprochen haben. Seit 30 Jahren versuche ich, das so zu definieren, aber wenn ich darauf angesprochen werde, aber wahrscheinlich nicht ernsthaft genug. Und die Tatsache, dass Leute sich immer noch was darunter vorstellen können, bedeutet ja, dass da was war. Und ich würde sagen, es war der Versuch, eine relevante Gegenwartsmusik zu schaffen, Gegenwarts-Pop-Songs zu schreiben. Und was das Besondere daran war, stilistisch, ästhetisch, ist, dass man Lieder ab diesem Punkt so schrieb, dass man die Innenwelt des Vortragenden und die Außenwelt, also die Umgebung, die man wahrnahm, verband in einem einzigen Lied, dass man das ab Anfang der 90er zusammengedacht hat. Und ich würde argumentieren, dass das vorher nicht zusammengedacht wurde. Es gibt sowas wie Vorahnungen davon in einem Album wie Monarchie und Alltag von den Fehlfarben. Aber wenn man Monarchie und Alltag hört und dann Heile, Heile Bosch von Kolossale Jugend 8 Jahre später hört, das ist ein Quantensprung, da ist irgendwas passiert. Ich erinnere mich daran, dass ich Heile, Heile Bosch von Kolossale Jugend also gehört habe, als es rauskam. Mein erster Impuls war, das ist wirklich abstoßend. Ich muss es nochmal hören. Und beim zweiten Hören dachte ich, irgendwie mag ich das nicht. Ich muss es nochmal hören. Das war was, damit musste man sich auseinandersetzen. Das war entsprungen dem verrückten Kopf des Songschreibers Christoph Schreuf. Der hat einfach versucht, das alles zusammenzubringen. Wie er sich fühlt, was er wahrnimmt von seiner Umgebung, was er weiß von der deutschen Geschichte, was er sieht, wenn er sich direkt umblickt. Ich glaube nicht, dass das vorher mit diesem Mut und in dieser Konsequenz versucht wurde. Und deshalb haben wir dafür immer noch einen Begriff und deshalb fällt es uns immer noch schwer, das verbindlich zu definieren.
Du hast ja gesagt, dass sie quasi die Zeit irgendwie wiedergegeben hat. Die 90er werden ja doch sehr häufig so als naiv und leicht wiedergegeben. Wir hatten keine Probleme. Deutschland war wieder vereinigt. In den 80ern war Hamburg geprägt durch die Kriege, fast möchte ich sagen, und Demonstrationen rund um die Hafenstraße. Warum passt das genau in dieses naive Jahrzehnt, dieses auf die Fresse pointierte sagen, was los ist, aber vielleicht auch tatsächlich auch wirklich sehr auf den Punkt bringt, was eben nicht los ist.
Ja, vielleicht ist es kein Zufall, dass Heile, Heile Bosch 1989 rauskommt im Wiedervereinigungsjahr. Und man darf nicht unterschätzen, von wegen das easy Jahrzehnt, was für ein Paukenschlag Rostock-Lichtenhagen war. Und da war jedem klar, dass das nicht alles in Ordnung ist, sagen wir mal. Ich habe so ein Gefühl zu Rostock-Lichtenhagen, das war sowas wie das bundesdeutsche Kennedy-Attentat. Also das ist ein Einschnitt, ab dem einem klar ist, dass da was lauert unter der Oberfläche. Und das hat bestimmt auch die Musik geprägt, die darum herum gemacht wurde. Ich wehre mich dagegen, dass man die Hamburger Schule so eng denkt oder dass das man, oh, Diskursrock. Nein, überhaupt nicht. Hamburger Schule, es sind auch so luftige Experimente wie Ja, König, Ja, was so wie Kammermusik-Pop ist. Leicht surrealer Kammermusik-Pop, würde ich jetzt im weitesten Sinne sagen. Das tut der Musik unrecht, aber... Und oder so eine Band wie die Regierung, es war so einflussreich, weil sie allen gezeigt hat, dass ein Lied eigentlich nur 6 Zeilen braucht. Aber diese Zeilen müssen prägnant sein. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt und ich weiß, dass es eine Band wie Tokotronic wahnsinnig beeindruckt hat. Und der Grund, wieso zum Beispiel Tokotronic-Songs so prägnant sind, ist, weil sie die Regierung hatten. Tilman Rosmis unglaublich kondensierten Haiku-Stil. Ja, es stimmt. Ich bin ein bisschen am Schwimmen hier. Ich versuche das zusammenzubringen. Aber all das ist ein großer Farbkasten, eine große Palette, die alle deutschsprachige Popmusik, die danach kam, auf eine Art erst ermöglicht hat. Sowohl in den einigen scheußlichen Chartauswüchsen, aber auch in den interessanten Experimenten, die jedes Mal stattfinden, wenn man interessanten Radiosender wie Ahoy hört oder Byte FM, die ein bisschen ein Auge haben auf die interessanteren Neuveröffentlichungen.
Bist du hier in Hamburg erst so richtig politisiert worden und kritisch geworden? Oder wie war das so in Ostwestfalen?
Oh, ich werde jetzt was sagen, was Leute bestimmt angreifen werden und was viele Leute furchtbar finden werden, aber Musik steht meilenweit über Politik. Und Musiker werden immer dafür gelobt und auf die Schulter geklopft, wenn sie was Politisches aussagen. Und das ist aber immer Bullshit. Das sind immer irgendwelche Schlagworte von einem halben Jahr mühsam zusammengeklöppelt in einem Song. Musik steht weit über Politik und alle Politiker und Politikerinnen, die salzwert sind, orientieren sich an der Musik. Orientieren sich an den humanistischen Idealen, die in der besten Musik steckt. Ich kann nicht umhin, das so zu empfinden und das ist meine Leitlinie, wenn mich jemand fragt vom Verhältnis zu Politik.
Und die gab's auch schon in Bad Salzuflen?
Instinktiv ja, aber jetzt kann ich es formulieren.
Aber es ist dann rausgekommen.
Ja, und das ist aber auch der Grund, weshalb ich keinen Platz mehr gefunden habe in der sich zunehmend politisierenden Szene gegen Mitte, Ende der 90er Jahre. Ich habe zum Beispiel aus dem Umfeld der Goldenen Zitronen wurden so Abende gestaltet zu Ehren der RAF. Ich erinnere mich an eine Veranstaltung mit dem Titel »Die schönste Jugend ist gefangen«. Ein großes Plakat mit Gudrun Enslin, völlig glamourös als Covergirl. Ich war dort nicht, aber ich weiß, dass ich die dann im Sorgenbrecher oder Kamas oder wo wir waren, einer von denen, die damit zu tun hatten, ihr glorifiziert die RAF, die haben Taxifahrer erschossen. Was ist, habt ihr sie noch alle? Und so, dass, ja, die waren idealistisch, aber die Nazis waren auch idealistisch. Du musst irgendwann mal fragen, auf was dieser Idealismus gerichtet war. Und er war zum großen Teil auf Mord und Totschlag und Umerziehungslager und so weiter gerichtet. Das könnt ihr doch nicht glorifizieren. Okay, da hätte man eine schöne Diskussion haben können, aber ich war da nicht mehr Teil dieser Diskussion. Das hat mich ein bisschen geknickt, aber ich hatte genug zu tun. Woanders, aber ich sehe darin den, aus meiner Sicht, für viele Leute ist vielleicht der schönste Teil der Hamburger Szene, aus meiner Sicht ist es der Niedergang der Hamburger Szene, dass so völlig verschiedene Bands wie Ja, König, Ja und Kolossale Jugend waren eins. Wir kannten uns alle, wir hörten was die anderen machten, es war ein offenes Experimentierfeld. Dann kam linksradikales Dogma in die Szene, vielleicht bedingt durch Rostock-Lichtenhagen. Und danach verengte sich alles. Verengte sich, was ausgedrückt werden konnte, verengte sich, was ausgedrückt werden sollte. Für viele Leute war das ein Fortschritt, für mich war es ein Rückschritt zu den Parametern eines eigentlich längst überholten Agitprop-Rock im Stile von Tonsteine Scherben, die ich respektiere, aber ich teile ihre Weltsicht überhaupt nicht. Zum Beispiel ein Slogan wie "Macht kaputt, was euch kaputt macht", ist immer noch sehr populär. Aber was bedeutet das? Das bedeutet wahrscheinlich Strommasten in die Luft sprengen oder so. Das ist echt nicht, was wir brauchen gerade. Wir brauchen einen konstruktiveren Ansatz. Ich kann verstehen, dass Tonsteine Scherben in den späten 60ern sauer waren, dass alte Nazis Richter waren oder Professoren waren oder Ministerpräsidenten waren. Ja, okay. Aber jetzt, in einer Welt, die so fragil ist, in der die Infrastruktur so unter Beschuss steht, ist das der letzte Slogan, den man braucht. Oh, deshalb habe ich einen Slogan dagegen gesetzt und mein neuer idiotischer Slogan, weil alle Slogans sind idiotisch, heißt "Gemäßigt ist das neue Radikal". Eigenwerbung, Entschuldigung, ist eine Single, klickt es, ich weiß nicht.
Willkommen zu unserer Rubrik Wissenswertes und jetzt kommst du. Ich lese dir ein paar Fakten über Hamburg vor, die du vielleicht noch nicht wusstest. Und wir fangen an mit 1546 Betriebe wurden in Hamburg im ersten Quartal des Jahres gegründet. Welche Geschäftsidee würdest du gerne realisieren oder realisiert sehen?
Geld für alle. Keine Ahnung, geht das?
Bedingungsloses Grundeinkommen ist jetzt keine Geschäftsidee,
nein,
sondern ist
toll.
Ja eigentlich eher eine Anti-Geschäftsidee
es
sozusagen.
Ist nein, aber alle Leute würden sofort ihr Geld für sinnlosen Mist ausgeben. ich habe keine Geschäftsidee, weil ich sonst ein Entrepreneur werde. Tut mir leid, ich habe keine entrepreneurische Ader.
Ich bin mir sicher, du weißt auf die nächste Frage eine Antwort. Der erste Altonaer Bahnhof befand sich ursprünglich am heutigen Platz der Republik, wo sich mittlerweile das Altonaer Rathaus befindet. Welchen verschwundenen Ort vermisst du heute?
Oh, diese ganzen wundervollen Clubs. Heinz Kamers Tanzcafé, die neue Weltbühne oder wie das hieß, ist jetzt ein Klinikgebäude drin. Ach, all diese untergegangenen Möglichkeiten. Das alte Molotow im Keller. Dort habe ich mal 12 Stunden am Stück gespielt, wegen der Beatles. Ich wollte irgendeinen Rekord brechen, keine Ahnung. Aber alles verschiedene Songs und Klassiker und so. Natürlich
12 Stunden.
Ja, ich hatte ab und zu eine Pinkelpause. Aber ja, klar. Wenn du das liebst, dann machst du das.
Na klar.
Ja, all die verschwundenen Orte, wo Musik gemacht wurde. Natürlich.
In Hamburg wurden im Jahr 2022 96.650 Fahrzeuge neu zugelassen. Welches Verhältnis hast du zu deinem Auto?
Ein osmotisches, weil ich kann kein Geld verdienen ohne mein Auto. Und die Sache ist, dass der öffentliche Verkehr einfach nicht funktioniert. Du kannst dich nicht darauf verlassen. Ich fahre oft mit der Bahn und es ist jedes Mal eine erniedrigende Erfahrung. Also abgesehen davon, dass es praktisch nicht klappt und dass da ist immer Panik, da ist immer Unsicherheit. Eine Minute vor Abfahrt wird das Gleis gewechselt oder so. Und du musst nochmal 10 Minuten sprinten, um irgendwo hinzukommen. Und das ist immer so furchtbar. Dann der Nahverkehr funktioniert auch nicht wirklich toll. Also solange der öffentliche Personenverkehr eine nationale Schande bleibt, weil es, dass man, ich kann es nicht anders nennen, jedes Mal, wenn man einen ausländischen Gast hat, das Erste, was man hört, ist, ich dachte, eure Züge gehen pünktlich. Ja, nein. Willkommen. Können wir auf Einzelverkehr nicht verzichten? Ich fahre wirklich viel Fahrrad, ich gehe viel zu Fuß. Um ein Konzert zu spielen, brauche ich einen PKW.
Seit wann kannst du denn von deiner Musik leben? Also irgendwann waren ja auch die Kartenabreißerjobs in der Passage nicht mehr notwendig. Kannst du da so einen Zeitpunkt benennen?
Ja, vielleicht frühe 90er. Vorher habe ich auch immer mal ein bisschen was damit verdient. Wahrscheinlich frühe 90er.
Und gab es irgendwann nochmal so richtig Existenzängste, sodass du gedacht hast, scheiße, jetzt muss ich bald wieder Säcke schleppen? Ist ja eigentlich so ein fast täglicher Begleiter.
Schon. Ich habe niemals jemals Existenzängste gehabt, weil wir leben hier in Deutschland. einem Land mit einem funktionierenden Sozialsystem. Wenn du dich nicht völlig wie ein Idiot anstellst oder nicht komplett drogenabhängig bist, wirst du nicht auf die Straße gesetzt. Es gibt Leute, die sich kümmern. Also nein, ich hatte überhaupt nie Existenzängste. Einfach, weil ich das Glück habe, einen deutschen Personalausweis zu besitzen. Und wenn ich irgendwelche Probleme habe, kann ich zu einer Behörde gehen und dort passiert was. Zumal in den Hamburger Behörden, die gut organisiert sind, im Gegensatz zu den Horrorgeschichten, die ich von meinen Berliner Freunden höre. Tatsächlich brauchte ich einen neuen Personalausweis, einen neuen Reisepass. Ich gehe auf ein Bürgeramt, ich gehe dorthin, ich fülle 5 Minuten lang irgendwas aus. Eine Woche später habe ich meinen neuen Pass. So geht das in dieser Stadt. Wir wissen nicht, wie gut wir es haben, ist mein Punkt.
Wir haben ja jetzt immer wieder, beziehungsweise jetzt gerade eben über die Hamburger Schule gesprochen. Die meisten Bands gibt's gar nicht mehr. Was sind denn so jetzt aktuelle Musikerinnen, die dich prägen oder die dich freudig stimmen?
Natürlich meine Tochter. Die schreibt jeden Tag einen Song und ich höre begeistert ihre neuen Songs. Das ist keine besonders coole oder perspektivische Antwort, aber es ist einfach toll, wenn da jemand ist in deiner unmittelbaren Nähe, der sich neue Sachen ausdenkt. Das war immer eine Inspiration. Auch damals, also zum Beispiel Jochen Diestmeier von Blumfeld und Frank Spilker von den Sternen, die lebten in einer WG auf dem Deich irgendwo, hinter Rothenburgsort. Eine Viertelstunde von mir mit dem Fahrrad. Und ich besuchte sie so einmal die Woche. Und dann meinte Jochen, oh, ich habe ein neues Lied. Und dann hörte ich mir das an. Und das hat mir einen Kick gegeben. Und dann, ich habe aber auch ein neues Lied geschrieben. Und das ist wichtig, dass man Leute hat, dass das mal eine Wand hat, gegen die man seinen Ball werfen kann.
Sind das immer noch Leute, mit denen du dich abstimmst oder austauscht?
Das letzte Mal, dass ich mich mit Frank Spilker ausgetauscht habe, war während der Pandemie. Und wir haben uns monatelang hin und her geschrieben, weil wir beide einen neuen Fernseher brauchten. Und wir wollten den billigsten und besten und haben uns YouTube-Testbericht-Videos hin und her geschickt. Und das war schön. Wir haben uns beide dasselbe Modell gekauft. Ich sage mal nicht welches, weil das wäre unfair den anderen Herstellern gegenüber.
Ja.
Und Jochen Diestmeier, da ist immer eine Reibung. Ich habe mich immer mit ihm gestritten, aber da ist immer eine Nähe. Und so einmal im Jahr muss ich mit Jochen sprechen. Also, die wohnen nicht mehr in der Nachbarschaft, okay? Aber ich weiß, dass sie da sind. Und zum Beispiel auf Jochens letztem Album, Gefühlte Wahrheiten, ist so ein 11-Minuten-Song wie Du bist noch nicht einsam genug. Ich finde, das ist ein Klassiker. Es gibt mir einen Kick, das zu hören.
Du wiederum bist ja auch sehr fleißig. 30 Alben. Also mir würde wahrscheinlich jetzt nur James Last einfallen, der mit seinem Happy Sound immer wieder bestehende Hits irgendwie interpretiert hat und dadurch das ja relativ einfach hatte und nicht zwingend nur originäre neue Songs geschrieben hat. Du wiederum bringst quasi ja jedes Jahr ein neues Album raus. Was ist dein Antrieb dazu? Bist du auf der einen Seite noch immer auf der Suche nach einem Hit oder hast du einfach so viel zu sagen, verändert sich deine Sichtweise? Was ist dein Antrieb?
Mehrere Antriebe. Ich schreibe ja Lieder, weil ich die Lieder brauche, weil es sie noch nicht gibt. Und genauso wie dem 8-jährigen Jungen, der sich Lieder in seinem Kopf ausdenkt, weil sein Schulweg zu langweilig ist und der dann erlebt, wie die Lieder seine unsichtbaren Geisterfreunde werden und seine unsichtbaren kleinen Hunde, die ihn Freude juchzend begleiten oder so. Ich will das in meinem Leben haben und es ist noch nicht da. Also ziehe ich es aus einer Welt der Imagination in eine Realität, was ein geschriebenes Lied ist, was man aufnehmen kann und was man singen kann vor Leuten. Ich bin nicht in einer Position, wo ich einen Hit haben könnte, glaube ich. Es könnte realistisch gesehen nur passieren, wenn irgendein gnädiges Filmteam eins von meinen Liedern pickt und es im Abspann einer erfolgreichen Netflix-Serie läuft oder sowas. Aber naja, das Rennen ist noch lang. Mal gucken.
Kann alles noch werden.
Mal gucken. Hey.
Wie kann ich mir den Prozess des Liederproduzierens denn vorstellen? Ist da erst die Melodie und dann der Text oder umgekehrt? Und wie gehst du daran? Hast du immer so ein Notizbüchlein dabei oder fließt es einfach aus dir raus, du setzt dich an die Gitarre und zack?
Im besten Fall beides. Ich bin wirklich absolut wissenschaftlich orientiert, komplett anti-esoterisch, aber Lieder sind Magie. Lieder sind Zaubersprüche, die funktionieren und jeder hat das selbst erlebt. Du wachst auf, du fühlst dich mies, du hörst dein Lieblingslied, auf einmal fühlst du dich großartig, auf einmal fühlst du dich zuversichtlich, voller Tatendrang. Vor 2 Minuten hast du dich noch nicht so gefühlt, aber das Lied, was du gehört hast und volle Pulle abgespielt hast, hat den Unterschied gemacht. Hat dich erfüllt mit einer unsichtbaren Kraft. Wo kam diese Kraft her? Hat's irgendwie aus der Luft gezogen oder so? Was weiß ich? Auf einmal ist diese Kraft in dir. Das ist der magische Effekt von Liedern. Und wer darauf verzichtet, ist so arm. Also, wer das nicht in seinem Leben hat. Oder es gibt Leute, bei denen das nicht so funktioniert. Es gibt, irgendein Psychologe hat mal erklärt, es gibt so 10% der Menschen, die sind musikresistent. Naja, vielleicht haben die irgendwas anderes. Hoffe ich für sie. Vielleicht, also, aber für mich ist das die beste und größte Kraft. Und deshalb verdichtet sich praktisch das Bedürfnis nach etwas, was ich noch nicht kenne. Und das ist ein emotionaler Kern. Ein Gefühl, zum Beispiel, wenn du nachts aufwachst und du denkst an irgendwas, irgendeine Beunruhigung und du kannst nicht wieder einschlafen oder so. Das wäre der emotionale Kern eines Liedes. Aber auch wenn du nach dem Kaffeetrinken vielleicht so eine Viertelstunde für dich selbst hast und du guckst, deine Gedanken driften so ein bisschen ab und du denkst an irgendwas, was du dir wünschst. Vielleicht ein Ferienort, wo du nochmal hin willst oder ein geliebter Mensch, den du nochmal sehen möchtest. Was weiß ich? Das wäre der emotionale Kern eines Liedes. Und dann die ganzen anderen Sachen, die cleveren Reime, die genialen Riffs oder die schroffen modernen Produktionstechniken. Das ist Beiwerk. Wichtig ist, dass da ein emotionaler Kern ist, dass da ein echter Wunsch ist, dass du wirklich was brauchst.
Du hast ja vorhin von deinem langen Schulweg erzählt und da fiel auch das Wort Langeweile. Ist das ein Antrieb von dir und ist das auch ein ganz wichtiger Moment in deinem Tagesablauf, dass du Langeweile zulässt? Weil das lässt ja heutzutage niemand mehr zu. Wenn er Langeweile hat, nimmt das Handy in die Hand und guckt sich Filmchen an.
In der Tat, vielleicht hätte ich nicht so viel geschrieben, wenn es damals schon Internet gegeben hätte. Wahrscheinlich wäre ich wie alle dann jetzt aus dieser Generation ambitionierter TikToker geworden oder so. Oder hätte mein Laber-Vlog, wo ich irgendwie 3 Stunden, hey ihr Lieben, vergesst nicht zu klicken um mein Patreon, über 3 Stunden, Alter, das ist so ätzend. Ich würde sagen, Lieder sind immer noch moderner als diese Laber-Podcasts, wo Leute wirklich bradeln und absolut keine Information haben. Was ist das? Das ist so eine Art betreutes, weiß nicht, ich schwalle dich voll, damit du dich beruhigst oder so. Das ist doch eine Art Verwahrungsanstalt. Also, die eigentliche Idee von Kultur ist, dass da Information ist. Da ist Geräusch und Information. Und der Akt des Hörens und Sehens eines Werkes besteht darin, dass man die Information von dem Geräusch trennt letztendlich. Dass du wirklich mal was wahrnimmst und dass du dich auseinandersetzt mit irgendeiner Substanz. Wenn dein Podcast aber 3 fucking Stunden geht und da ist gar keine Information, na, dann passiert halt nichts Interessantes mehr.
Bei uns sind viele interessante Sachen passiert. Wir sind aber leider jetzt schon am Ende unserer kleinen Kuschelstunde. Und deswegen stelle ich dir 2 Fragen, die jeder gestellt bekommt. Und dann ahnt jeder, okay, es geht dem Ende entgegen. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Gesund. Das ist Wunschdenken.
Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Immer noch zivilisiert. Wunschdenken.
Lieber Bernd Begemann, das war mir eine große Freude, mich mit dir auszutauschen. Wir haben leider nur an der Oberfläche kratzen können an vielen Stellen und ich hoffe, dass wir das an anderen Stellen immer wieder vertiefen können. Bedanke mich recht herzlich für deine Gedanken, für deine tollen Lieder, für deine vor allen Dingen herausragenden Bühnenshows und insofern gehe ich fest davon aus, dort spätestens werden wir uns wiedersehen. Ahoi.
Ich wäre glücklich. Ahoi.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.